Jetzt kommt die Erwachsenengeschichte. Und ich hatte überlegt, was machen wir in der Predigt, worüber wollen wir sprechen. Und ich hatte irgendwie die Idee, auch nochmal über Mose zu reden. Das ist gerade so spannend, wir reden gerade so viel darüber. Und dann habe ich gedacht, ach, wir reden so viel darüber. Ich hätte irgendwie mehr Lust, nochmal über das Evangelium zu sprechen. Über Jesus. Ja, und genau, so bin ich beim Markus-Evangelium gelandet und würde gerne mit euch in das Markus-Evangelium einsteigen. Und zwar möchte ich einen Fokus legen auf die Kapitel 8, 9 und 10, denn da sind ganz viele Lektionen drin zum Thema Nachfolge. Und ich habe so ein bisschen mir die Überschrift gewählt: Nachfolge Jesu ist leicht, ist einfach. Ausrufezeichen und dahinter leicht gesagt. Es ist wirklich so einfach. Ne? Denn wir werden sehen, ja, es gibt auch den ein oder anderen Stolperstein. Die erste Hälfte vom Markus-Evangelium konzentriert sich darauf, wer ist eigentlich dieser Jesus? Ja? Er kommt in das Leben der Menschen und es gipfelt in diesem Höhepunkt, in dem Jesus seine Jünger fragt, was meint ihr eigentlich, wer ich bin? Ja. Und es wird klargestellt, Jesus ist der Messias. So haben wir es eben auch in dem Lied gesungen. Wir haben erkannt, du bist Christus. Das ist die Grundlage der Nachfolgerschaft, der Jüngerschaft, die Grundlage des Christseins, dass wir erkannt haben, dass Jesus der Messias ist. Und an diesem entscheidenden Wendepunkt im Markus-Evangelium, dieser Erzählung von Jesus, da fragt Jesus die Jünger eben, was glaubt ihr, wer ich bin? Und Petrus, wir wissen das, sagt als erstes, wir wissen, wer du bist. Du bist Gottes Sohn, du bist der Messias. Und Jesus wird sofort zu erklären beginnen, wohin seine Schritte als Messias führen werden. Und das ist bekanntlich das Kreuz. Im letzten Teil von Markus 8 bis zum Ende von Markus 10 konzentriert sich Jesus darauf, seine Jünger über seinen weiteren Weg zu unterrichten. Dankeschön. In diesen Kapiteln wird er Vorhersagen über das Kreuz machen. Darauf folgt eine besondere Unterweisung in der Nachfolge. Und diese kraftvollen Lektionen sind auch heute noch relevant. Dieser Abschnitt des zweiten Evangeliums wird durch die Heilung von zwei verschiedenen blinden Männern abgegrenzt. Also dieses Kapitel, diese drei Kapitel sind interessant aufgebaut. In der Mitte steht diese große, wichtigste Erkenntnis, Jesus ist der Messias. Und davor, der Anfang von Kapitel 8 und das Ende von Kapitel 10, sind beides Erzählungen von der Heilung eines blinden Mannes. Und es wirkt so, als wäre das nicht zufällig. Manchmal liest man das ja so und denkt, ach, dann kommt das und dann kommt das und dann kommt das. Ja, wir kennen Gott und manche Sachen stehen nicht zufällig da. Ja? Und wir haben gerade in der Kindergeschichte gesehen, was es heißen kann, wenn man nichts sieht. Und es geht nicht nur um das Blindsein, das körperliche Blindsein in der Bibel. Wir wissen, es geht auch oft um das geistliche Blindsein, oder? Und wenn Jesus einem Blinden die Augen öffnet, dann steht das auch oft dafür, ja, wie er Menschen zu sich führt. Wie er Menschen die Augen öffnet für diese Erkenntnis, Jesus ist der Messias. Ja? Vielleicht stehen deswegen diese beiden Heilungen links und rechts von diesem großen Zentrum, wer ist eigentlich dieser Jesus? Lasst uns mal in Markus Kapitel 22 lesen. Markus Kapitel 8, Vers 22 bis 30. Markus Kapitel 8, 22 bis 30. Ich muss mir kurz die Nase putzen. So. Da steht, und sie kamen nach Bethsaida und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrührte. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus auf das Dorf und tat Speichel auf seine Augen und legte seine Hände auf ihn und fragte ihn, siehst du etwas? Und er sah auf und sprach, ich sehe die Menschen umhergehen, als sähe ich Bäume. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er deutlich und ward wieder zurechtgebracht und konnte alles scharf sehen. Und er schickte ihn heim und sprach: Geh nicht hinein in das Dorf. Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Wer sagen die Leute, dass ich sei? Da antworten sie: Sie sagen, du seist Johannes der Täufer. Etliche sagen, du seist Elia. Etliche, du seist der Prophet, und einer. Und er sprach zu ihnen: Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus. Und er bedrohte sie, dass sie niemanden von ihm sagen sollten. Interessant, oder? Wenn man es nochmal im Detail liegt, da sind so ein paar Ecken, wo man fragt, warum steht das da? Die Evangelien berichten von einer Reihe von Blinden, die von Jesus geheilt wurden. Neben der Stelle hier in Markus wird der blinde Bartimäus geheilt, wie in Markus 10, 46 bis 52 beschrieben wird. Matthäus berichtet von zwei Blinden und Johannes 9 erzählt von der Heilung eines Blindgeborenen am Teich Siloa. Aber dieser Bericht in Markus 8 ist einzigartig. Er erscheint nur im Markus-Evangelium und in keinem anderen. Es ist das einzige Wunder Jesus, bei dem Jesus zweimal Hand anlegen musste. Beim ersten Mal war die Heilung unvollkommen und noch nicht fertig. Wenn man es nochmal genau liest, ist es ein rührendes Detail, dass Jesus diesen Blinden, was hat er mit ihm gemacht? Er hat ihn an der Hand genommen und aus der Stadt geführt. Wer würde gern mal mit Hand in Hand mit Jesus gehen? Schon interessant, oder? Wie Jesus sich die Zeit nimmt. Er hätte ihn ja auch in der Stadt einfach heilen können und fertig, ne? Geh mit Gott. Nein, er nimmt sich die Zeit. Er geht mit ihm aus der Stadt zusammen raus. Vielleicht haben sie da schon etwas erzählt, sich was ausgetauscht. Für mich ein schönes Detail. Man kann das Mitgefühl von Jesus für diese Behinderung des Mannes wirklich spüren in diesem Text. Aber warum brauchte er zwei Berührungen? Da dies das einzige Wunder in zwei Schritten ist, liegt es wahrscheinlich nicht an der mangelnden Kraft Jesus, oder? Weil alle anderen konnte er mit einer Berührung heilen. Jesus war nicht zu schwach. Vielleicht, vermutlich, handelt es sich um eine gespielte Parabel, eine Veranschaulichung, dass die geistliche Blindheit oder die geistliche Erkenntnis manchmal etwas Zeit braucht. Und manchmal nicht nur einen Anlauf, sondern manchmal auch zwei. Ja. Gerade vor dem Hintergrund, dass es vielleicht darum geht, dass Menschen Jesus entdecken sollen und erkennen sollen, wow, das ist der Messias. Manche Leute müssen das zweimal hören, bis sie das begreifen und ihnen die Augen aufgehen. Und das ist es, was den Jüngern passiert. Denn wir haben eben gelesen oder eben gehört, es geht auch um die Ankündigung des Kreuzes. Und auch da haben die Jünger es gehört, einmal und schon wieder vergessen gehabt. Der gesamte Abschnitt in Markus 8, 22 und dann bis 10, 25 beginnt und endet mit der Heilung eines Blinden. Hier lehrt Jesus seinen Jüngern vor allem über seinen bevorstehenden Tod. Doch sie haben Schwierigkeiten, es zu begreifen, obwohl er es ihnen mehrfach sagt. Die Wiederherstellung des Augenlichts wird zu einer Metapher für einsichtige Jüngerschaft. Alle Lehrer lieben gerne Fragen. Fragen sind ein super Medium, um Menschen zum Nachdenken anzuregen. Diese sind oft der Schlüssel zum Verständnis des Schülers. Und in diesem Abschnitt in Markus 8 ist der Wendepunkt des Buches erreicht. Drei Merkmale bestätigen diese Behauptung. Erstens befragt Jesus seine Jünger zu seiner Identität, was er bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht getan hat. Zweitens ist Petrus der Erste, der nicht von einem dämonenbesessenen Mensch ist, der erklärt, dass Jesus der Messias ist. Und drittens beginnt Jesus unmittelbar nach dieser Offenbarung seine Identität zu erklären, wohin er gehen wird, nämlich ans Kreuz. Und warum befiehlt Jesus dann, nach dieser großen Erkenntnis seinen Jüngern, niemandem zu sagen, was sie erkannt haben, dass er der Messias ist? Das scheint doch im Widerspruch zur Einrichtung des Reiches Gottes bestehen, oder? Naja, wir wissen, dass zur Zeit Jesus der Begriff Messias auch politische Untertöne hatte. Ja, die Erwartungen, die an den Messias geknüpft waren, ja, hatten im Volk auch ein bisschen das Thema Rebellion mit drin. Umsturz des Systems, der König, der sein Reich einnimmt. Jesus war nicht gekommen, um diese Art von Messias zu sein. Daher seine Aufforderung, über seine Identität zu schweigen. Und es wirft schon ein bisschen die Frage auf, ja, was lehrt uns vielleicht dieser Bericht darüber? Über Zeiten, in denen wir etwas Wichtiges oder bestimmte Dinge nicht sagen sollen. Wie wahr sie auch sein mögen. Roland hatte es eben in der Lektion, das Beispiel, ne? Ich kann nicht schweigen. Und das haben wir auch manchmal, ne? Dass wir sagen, wir sollen uns dem Evangelium nicht schämen. Sprich die Wahrheit zur Zeit und zur Unzeit. Ne? Hier haben wir ein Beispiel, wo Jesus seinen Nachfolgern sagt, nein, ihr müsst noch schweigen. Und das ist vielleicht so das Erste, wo ich frage, ist Jüngerschaft immer so einfach? Manchmal ist es schwer einzuschätzen, wo soll ich jetzt laut die Wahrheit sagen und wo tue ich vielleicht das Falsche damit, dass ich es so sage. Lesen wir weiter in Markus Kapitel 8, die Verse 31 bis 38. 31 bis 38. Und er hob an, sie zu lehren. Des Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete davon frei und offen, und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, heb dich, Satan, von mir, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, wer mir will nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Denn was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, damit er seine Seele löse? Wer sich aber mein und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Die Jünger sind an einem entscheidenden Wendepunkt ihrer Beziehung zu Jesus angelangt. Sie wissen jetzt, dass er der Messias ist. Für uns, wenn wir das lesen, ist es ganz klar, wir nehmen dieses Buch nur in die Hand, weil wir wissen, dass Jesus der Messias ist. Aber die Jünger zu dieser Zeit, naja, sie hatten diesen Mann kennengelernt und lieben gelernt, aber er ist nicht gekommen und hat direkt gesagt, ich bin der Messias, folgt mir nach. Als Jesus die Jünger zum ersten Mal berief, sagte er ihnen, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Er hat nicht gesagt, ihr müsst mein Kreuz auf euch nehmen. Das war in der ursprünglichen Absprache nicht drin. Das hören Sie hier zum ersten Mal, dass auch Leiden in der Nachfolge Jesus eingeschlossen ist. Von Schwierigkeiten war am Anfang keine Rede. Aber jetzt, wo sie wirklich wissen, wer er ist, eröffnet er ihnen das Ziel seiner Mission. Es ist notwendig, dass er vieles erleiden muss, dass er verworfen, getötet und dann nach 3 Tagen wieder auferstehen wird. Das ist eine schockierende Nachricht. Petrus, der sich gerade zu Jesus bekannt hat, der ausgesprochen hat, dass Jesus der Messias ist, nimmt ihn beiseite, ja, weg von allen anderen, und er tadelt ihn dafür. Warum sagst du solche Dinge? Kann nicht jemand anders sterben? Du wirst doch unser König. Such einen auf, nimm mich, ich kann doch sterben. Vielleicht hat er das gesagt, wir wissen es nicht. Ne? Aber er hat nach anderen Wegen gesucht. Und er war schockiert von dieser Ankündigung, dass Jesus sagte, ich werde weg sein, ich werde sterben. Und dann wieder auferstehen. All dies wurde in indirekter Rede erzählt, aber nun zitiert der Schreiber das Evangelium die Worte Jesus wörtlich. Und sie müssen Petrus bis ins Mark getroffen haben. denn Jesus nannte ihn Satan und sagte zu ihm, er solle ihm aus dem Weg gehen, denn solche Gedanken entsprechen nicht dem Willen Gottes. Ich hoffe, dass wir so eine Ansprache von Jesus nie selbst hören müssen, denn das würde uns alle sehr treffen. Die Worte von Petrus waren für Jesus in Bezug auf die bevorstehende große Prüfung weder Trost noch Hilfe. Diese Worte stimmten weder mit Gottes gnädiger Absicht überein, eine verlorene Welt zu retten, noch mit der beispielhaften Selbstverleugnung von Jesus, die er ihnen durch sein Leben nahebringen wollte. Die Nachfolger Jesus sind aufgerufen, das gleiche Ziel zu verfolgen wie er. Das Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen. Nochmal versetzen wir uns in diese Zeit. Die Kreuzigung war die grausamste und demütigendste und einschüchterndste Hinrichtungsmethode, die die Römer hatten. Niemand wollte das Kreuz auf sich nehmen. Alle wollten das Kreuz vermeiden. Warum also sollte jemand das Kreuz als Symbol für seine Hingabe an Jesus wählen? Ja, diese Worte, als Jesus sie gesprochen hat, müssen revolutionär gewesen sein. Wir als Leser wissen schon, was kommt. Wir wissen, wie das Kreuz in der Geschichte zu etwas Besonderem geworden ist. Damals müssen sich die Jünger gefragt haben, was redet unser Herr da? Er wird sterben und das Kreuz für uns auch in der Nachfolge? Jesus erklärte nicht nur den Preis der Nachfolge, sondern auch ihren großen Wert. Das Paradoxe des christlichen Glaubens besteht ja darin, dass der Verlust des eigenen Lebens zum Weg wird, es zu finden. Im Gegensatz dazu ist es unsinnig, die ganze Welt zu gewinnen, aber das ewige Leben zu verlieren oder Schaden an seiner Seele zu haben. Es gab einen Missionar, Jimmy Elliot, der formulierte das in seinem Tagebuch vom 28. Oktober 1949 sehr elegant. Er schrieb, es ist der kein Narr, der weggibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Und auch da passt diese Frage danach, ist Nachfolge einfach oder schwer? Schwierig zu sagen, oder? Wenn ich daran denke, ein Kreuz auf mich zu nehmen, das klingt sehr schwer. Und trotzdem sagt uns Jesus, meine Last ist was? Leicht. Wer sein Leben liebt hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben, sagt Jesus in Johannes 12. Wie haben wir die Realität dieser Worte erlebt? Es sind herausfordernde Worte, oder? Denn wer von euch würde sagen, er hasst sein Leben? Wir mögen doch schon unser Leben auch in der Welt. Ne? Aber wir sollten es nicht lieber haben, als die Zukunft, die auf uns wartet. Es geht weiter in Markus Kapitel 9. Denn jetzt kommt eine Geschichte, die wir auch alle kennen und schon so oft gelesen haben. Und sie steht auch nicht ohne Grund dort. Markus Kapitel 9, lasst uns die Verse 1 bis 13 lesen. Und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es stehen hier etliche, die werden den Tod nicht schmecken, bis dass sie sehen, das Reich Gottes kommen mit Kraft. Und nach 6 Tagen nahm Jesus zu sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein, und ward vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden ganz leuchtend weiß, wie sie kein Bleicher auf der Erde so weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose und sie redeten mit Jesus. Und Petrus fing an und sprach zu Jesus, Rabbi, hier ist für uns gut zu sein. Und wir wollen 3 Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren bestürzt. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie, und eine Stimme geschah aus der Wolke und sprach, das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Da sie aber vom Berg herabstiegen, gebot ihnen Jesus, dass sie niemandem sagen sollten, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn auferstünde von den Toten. Und sie behielten das Wort und befragten sich untereinander, was mag das heißen? Auferstehung von den Toten? Und sie fragten ihn und sprachen, die Schriftgelehrten sagten doch, dass zuvor Elia kommen muss. Er aber sprach zu ihnen, ja, zuvor kommt Elia und bringt alles zurecht. Und wie steht's geschrieben von dem Menschensohn, dass er viel leiden soll und verachtet werden? Aber ich sage euch, Elia ist schon gekommen und sie haben an ihm getan, was sie wollten, wie von ihm geschrieben steht. Die Vorhersage von Jesus im ersten Vers hat sich vielleicht ganz schnell erfüllt. Er sagt ja, hier stehen einige, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie die Herrlichkeit sehen werden. Und 6 Tage später haben 3 von ihnen auf dem Berg diese besondere Zeugnis gemacht. Bevor sie das Reich Gottes in Macht kommen sehen, erfüllte sich innerhalb weniger Tage, als er Petrus, Jakobus und Johannes auf den hohen Berg führte. Dort wird er vor ihnen in der Herrlichkeit des himmlischen Reiches verklärt. Elia und Mose kommen aus dem Himmel und unterhalten sich mit Jesus. Lukas stellt fest, dass sie über den Ausgang des Lebens Jesu gesprochen haben. Das sagt Markus uns nicht, aber in Lukas Kapitel 9, Vers 30 und 31 steht, sie reden über das Ende Jesu. Und auch hier habe ich mich gefragt, eine interessante Parallele, oder? Als Jesus von seinem Ende das erste Mal sprach, wer nahm ihn beiseite? Petrus. Und jetzt, auf dem Verklärungsberg, wird er wieder beiseite genommen. Diesmal von Elias und von Moses. Was meint ihr, haben Elias und Mose zu ihm gesagt? Vielleicht guten Zuspruch? Möglich. Vielleicht haben sie die richtigen Worte gesprochen, für die Petrus nicht imstande war. Oder waren sie vielleicht auch genauso erschrocken wie Petrus? Wussten sie zu diesem Zeitpunkt schon, wie der Ausgang von Jesus sein würde? Hatte Gott das im Himmel kommuniziert? Wir wissen es nicht. Vielleicht waren auch sie erschrocken. Naja, Mose und Elia waren beide oder sind beide Nachfolger Jesus. Und mit Mose haben wir uns ja viel beschäftigt in letzter Zeit. Hat Mose schon mal an Jesus gezweifelt?
Steht
nirgendwo. Ja, eindeutig können wir es nicht nachlesen. Aber Gott hatte ihm schon etwas vorgeworfen, ne? Er durfte aufgrund dieses Ereignisses, als es um das Wasser ging, nicht in Kanaan einziehen. Er durfte das gelobte Land nicht sehen. Ich denke schon wegen seiner Zweifel. Und Elia? Hat der schon mal an Jesus gezweifelt? Naja, Elia war nach den Ereignissen am Berg Karmel, nach diesem großen Sieg, ja, vielleicht nicht am Zweifeln, aber er war verzweifelt, ne? Und auch in der Nachfolge verzweifelt. An seinem Dienst als Prophet wäre er fast zerbrochen. Und hat Gott darum gebeten, leg mich doch schlafen und setz dem ein Ende. Naja, und obwohl sie gezweifelt haben, sind es 2, die im Himmel sind, oder? Und auch Petrus, der hier auch wieder instinktiv leider das Falsche macht, er meint es gut, sagt, ich baue euch eine Hütte hier. Dann können wir alle wohnen. Auch da, das gefiel den 3 nicht, denn es war nicht die Absicht Gottes. Es war wieder nur der Wille eines Menschen. Aber auch dieser Petrus ist im Himmel, oder? Wir werden es sehen, ich glaube aber schon. Und dann, um noch einmal ja, dieses Erkenntnis um Jesus als Messias, um das auf den Höhepunkt zu bringen, kommt Gottes Stimme selbst. Ja, wie in einem Donner. Und bestätigt noch einmal, das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Nach der Nacht dieser Herrlichkeit herrscht am Fuße des Berges ein trauriges Chaos. Das lesen wir in Markus Kapitel 9. Die 9 Jünger, die noch unten waren, waren auf einen dämonenbesessenen Jungen gestoßen, den sie nicht heilen konnten. Als Jesus dann auftauchte, laufen ihm alle aufgeregt entgegen. Es folgt ein Bericht über die Macht des Dämons über das Kind. Und Jesus scheint sich lange Zeit zu nehmen, um die Einzelheiten dieser Dämonenbesessenheit zu erfragen. Das erweist sich als viel zu viel für den Vater, der einfach ausruft, hab Erbarmen mit uns und hilf uns, tu etwas, wenn du kannst. Jesus greift den Ausdruck des Zweifels sofort auf, wenn du kannst. Die Antwort des Herrn lässt sich etwa so umschreiben, was meinst du mit wenn du kannst? Und plötzlich, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, sieht der Vater, dass nicht nur sein Sohn ein Problem hat, sondern der Vater selbst auch. Sein Unglaube. Und sein Unglaube könnte dazu führen, dass sein Sohn nicht geheilt wird. Der verzweifelte Vater klammert sich an die Barmherzigkeit Jesus mit dem denkwürdigen Satz, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus heilt auf diesen Satz hin den Jungen sofort. In welchen Situationen mussten wir schon mal ausrufen, ich glaube, hilf meinem Unglauben? Haben wir das nicht alle schon mal gespürt? Eigentlich wissen wir, dass Gott da ist. Und trotzdem merken wir, ach, dieser Unglaube ist da. Gott, du siehst in mein Herz. Ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Herausfordernd. Ist nun Nachfolge einfach oder ist sie schwer? Sie ist schwer, wenn wir auf uns schauen, wenn wir auf unseren schwachen Glauben schauen, wenn wir auf unsere Gefühle schauen, unsere Gedanken, unsere Wünsche, wie Petrus sie hatte, dass Jesus nicht sterben sollte oder dass Elias und Mose für immer da wohnen sollten auf dem Berg. Wenn wir auf unsere Bedürfnisse schauen und denen mehr vertrauen als Gott, dann ist die Nachfolge wirklich schwer. Und Nachfolge wird leicht, wenn wir auf Gott schauen. Petrus wollte Jesus aus Liebe den Tod ersparen, obwohl Jesus, Gott selbst, gerade erklärte, er müsse sterben, um die Welt zu retten. Also wenn Gott doch klar sagt, was zu tun ist, dann muss ich auch darauf vertrauen, dass er das Richtige sagt. Mit der Heilung der Blinden zeigte Jesus, dass ihm klar ist, es braucht Zeit, um sehend zu werden. Mose, der das heilige Land nicht einnehmen durfte und nicht sehen durfte, weil er zweifelte, wurde im Himmel aufgenommen. Elia, der der Nachfolge satt war und nicht mehr als Prophet leben wollte, wurde auch im Himmel aufgenommen. Petrus, den Jesus sogar Satan nannte, der ihn dreimal verleugnete und zuletzt dreimal gefragt wurde, ob er Jesus wirklich liebt, wurde oder wird im Himmel aufgenommen. Das macht mir Hoffnung für mich selber. Gott arbeitet gerne mit den Unvollkommenen. Nachfolge folgen Jesus nach. Sie sind noch nicht am Ziel. Es sind keine Zielmenschen, sondern Nachfolger. Jünger sind noch jung und wachsen rein, indem sie ihrem Vorbild immer ähnlicher werden. Schaut nicht auf eure Fehler, schaut auf euer Vorbild, dann wird Nachfolge einfach. Amen.